Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir starten jetzt nach Ostern in eine neue Predigtreihe und werden uns in den kommenden Wochen mit dem Thema Nachfolge beschäftigen. Wie ist da so deine erste Reaktion darauf? Ist das vielleicht ein Fragezeichen, Nachfolge? Ist das denn für ein Wort? Das kennen wir ja gar nicht aus unserer Zeit. Kennt man vielleicht nur aus der Gemeinde. Nachfolge, da können wir ganz unterschiedlich drauf reagieren. Vielleicht sagst du, hey, ja, das ist genau mein Thema, als Nachfolger zu leben. Das ist doch mein Auftrag als Christ. Das begeistert mich und ja, da lernt man nie aus. Oder vielleicht denkst du dir, puh, also Nachfolge, damit verbinde ich nicht so viel Positives. Das hat irgendwie so einen negativen Beigeschmack und du meinst, wenn wir uns mit Nachfolge beschäftigen, dann fordert uns der Pastor in den nächsten Wochen erstmal heraus. Dann verlangt er uns irgendwas ab, was ein Nachfolger denn alles tun muss und was er in seinem Leben als Christ alles lassen muss. Nachfolge, das versteht man vielleicht als einen nochmal stärkeren Schritt im Leben als Christ, dass man da denkt, oh, da kommen jetzt die ganz großen Anforderungen auf einen zu, was es denn heißt, Jesus wirklich nachzufolgen. Also Christsein, das ist ja eine Sache, aber Nachfolger, das ist ja nochmal ein Schritt mehr. Wir können vielleicht auch noch ganz anders darauf reagieren. Ich weiß nicht, wie deine Reaktion darauf ist. Zum Thema Nachfolge, da gibt es unzählige Bücher, die gerade dieses von mir beschriebene Bild bedienen, dass sie ausführen, wie denn das Leben als Nachfolger so aussehen muss, wie man dann zu leben hat, wie sich Nachfolge in diesem oder jenem Lebensbereich auswirken muss, was alles dazugehört und was wir denn alles für Jesus zu tun haben. Aber ein Zitat von Oswald Chambers aus seinem Buch über Nachfolge stellt sich diesem Bild doch entgegen, wenn er schreibt, das Konzept unseres Herrn von Nachfolge ist nicht, dass wir etwas für Jesus tun, sondern dass er etwas durch uns tut. Er gebraucht einen, wie er will, er teilt uns Arbeit zu, wo und wann er will. Und da merkt man, oh ja, das hat schon auch irgendwie was mit Arbeit zu tun. Aber dann schreibt er weiter, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Hingabe an gewisse Grundsätze und der Hingabe an eine Person. Viele Menschen geben sich heute Überzeugungen, Wahrheiten, Prinzipien und ja, vielleicht auch ihren Gemeinden hin. Aber Jesus Christus hat uns nie aufgetragen, uns einer Sache, uns einem Glauben oder einer Überzeugung hinzugeben, sondern einer Person, ihm. Und deshalb geht es beim Thema Nachfolge vor allem um ihn, um eine Person, um Jesus Christus, um das, was er für uns und um das, was er mit uns getan hat und tun möchte. Das ist meine Einladung. Dazu möchte ich in den kommenden Wochen ermutigen, bei allem, was ja, vielleicht als gefühlter Anspruch oder als Herausforderung auf uns zukommen mag, aber dass wir es nicht als etwas sehen oder verstehen, was wir zu tun hätten, sondern dass es das ist hoffentlich, was Jesus Christus selbst gelebt hat und in was er uns hineinnehmen möchte, dass es da um ihn und seine Person geht. Und wir haben eben von den beiden Fischern gehört aus Matthäus 4, wie Jesus erst die beiden Brüder Simon Petrus und Andreas in seine Nachfolge beruft und dann auch noch die anderen beiden. Und um zu verstehen, wie enorm aber dieses Auftreten Jesu damals war, wollen wir uns heute ein paar Dinge so ganz grundsätzlich mal über Nachfolge vor Augen führen. Zunächst schauen wir uns an, was Jesus hier konkret über Nachfolge sagt, als er sagt, kommt, folgt mir nach. Und zum anderen gucken wir auch, in welchem Kontext, in welcher Kultur das eigentlich gesagt wurde und was das Judentum der damaligen Zeit eigentlich mit diesem Begriff Nachfolge verbunden hat. Also, was sagt Jesus hier über Nachfolge? Wenn Jesus sagt, kommt, folgt mir nach, dann bedeutet das natürlich ganz praktisch, dass er zu den Fischern sagt, kommt ihr zu mir her. Das kenne ich so ein bisschen von den Kindern zu Hause, wenn ich sage, kommt ihr mal her, dann sagen die, nee, Papa, wenn du was von mir willst, dann musst du schon zu mir kommen. Aber Jesus hat gesagt, nee, kommt, folgt ihr mir nach, macht ihr euch auf den Weg. Und das bedeutet ja ganz praktisch, die beiden Fischer, die müssen das hinter sich lassen, was sie gerade tun, um zu Jesus zu kommen. Und Jesus ist ja auch weitergezogen, er war als Wanderprediger unterwegs und die ersten Jünger mussten deshalb sich selbst auf den Weg machen. Wenn sie ihm folgen wollten, mussten sie ihr Zuhause, ihre Fischerboote und Netze, ihre vertraute Umgebung hinter sich lassen. Und so merken wir ganz grundlegend, Nachfolge bedeutet, etwas hinter sich zu lassen. Und zwar alles, was einen daran hindert, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Das ist der primäre Grund von Nachfolge, Dinge hinter sich zu lassen, um da zu sein, wo Jesus ist. Das wird ja bei den ersten Jüngern ganz praktisch, dass es nicht darum geht, irgendwas wegzulassen, weil es nicht gut wäre, dass er sagt, oh, also Fischer, lass das mal lieber sein, kommt, macht mal was Ordentliches und kommt mir nach. Nein, er hat nichts daran ausgesetzt, dass sie Fischer waren. Das ist vielleicht das, was wir damit verbinden, dass wir sagen, oh, bei Nachfolge, da müssen wir auf irgendwas verzichten, was Jesus vielleicht nicht gut findet. Aber das ist tatsächlich sekundär. Bei Nachfolge geht es ganz zu Beginn darum, sich auf den Weg zu machen, um in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben, da zu sein, wo er ist. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist ja, dass er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er sagt, ich mache was aus eurem Leben. Er sagt nicht, kommt, folgt mir nach, es gibt so viel zu tun, ihr müsst für mich arbeiten. Ich habe so viel Arbeit für euch, ja, kommt, ich brauche irgendwie eure Hilfe. Sondern Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann mache ich was aus euch. Dann passiert was in eurem Leben. Das sind so die ersten grundlegenden beiden Beobachtungen, die ich hier über Nachfolge festhalten möchte. Und dann ist es spannend, wenn wir dann den damaligen Kontext und die Kultur mal berücksichtigen, was die Jünger damals unter Nachfolge verstanden haben. Heute könnte man ja sagen, Mensch, wenn Jesus sagt, hier kommt, folgt mir nach, dann sagt man, ja, nachfolgen, nee, also ja, Follower auf Twitter oder keine Ahnung wo, Instagram, das kennt man vielleicht noch, aber ganz praktisch sich auf den Weg machen von wegen, nee, geh doch selber, wenn du irgendwie was willst. Aber damals haben sie mit Nachfolge was ganz Konkretes verstanden. Das jüdische Verständnis von Nachfolge ist wirklich faszinierend, wenn wir sehen, was Jesus da getan hat. Jesus bezieht sich nämlich mit der Nachfolge auf etwas, das aus dem jüdischen Rabbinertum, aus dem damaligen Schulwesen ganz selbstverständlich war. Damals waren die Rabbiner nicht nur irgendwie Religionslehrer, die auch in den Gottesdiensten gepredigt haben, die sich in Gottes Wort auskannten und vielleicht heute mit einem Pastor oder Theologen gleichzusetzen wären, sondern Rabbiner damals, das waren die Menschen, die haben es wirklich geschafft. Das war der Traumberuf der Jugend, so wie man heute vielleicht sagen würde, Mensch, ich will Influencer werden oder Fußballer, das wäre doch was, dann hätte ich es zu was gebracht. Damals war das Ziel, Rabbiner zu werden, dann hast du es geschafft. Dann schauen die Menschen zu dir auf, dann bist du wirklich jemand, der was zu sagen hat. Das war der Traumberuf vieler Menschen. Mit einem Rabbi wollte man viel Zeit verbringen, man wollte von ihm lernen und es war eine Ehre, einem Rabbi nachfolgen zu dürfen und in seine Fußstapfen zu treten. Das wollten richtig viele, aber das Ziel, das Rabbi zu erreichen, das war nicht einfach. Das Schulsystem damals war in etwa so, dass die Jungen in der Synagoge zur Schule gingen. Und da hatten sie dann ein Fach. Sie haben das Alte Testament, die Tora, auswendig gelernt. In der Grundschule vielleicht so im Alter von 6 bis 9 Jahren, da haben sie die ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Nicht nur die 10 Gebote oder die ersten Schöpfungstage, wie wir das vielleicht auswendig kennen, sondern nein, sie haben die ganzen ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Und auf der weiterführenden Schule dann ab 10 Jahren ungefähr, dann haben sie auch die anderen Bücher auswendig gelernt. Die Propheten, die Psalmen und alles, was da in Gottes Wort überliefert ist. Das ganze Alte Testament auswendig. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Wir können ja manchmal nicht mal die eigene Telefonnummer auswendig lernen. Das ist doch irgendwie unvorstellbar. Und fachlich und didaktisch stellen wir uns das so ein bisschen einseitig vor. Aber es ist ganz interessant. Sie hatten damals im Judentum nur dieses eine Fach. Und doch waren die Juden mit das fortschrittlichste Volk ihrer Zeit. Man merkt, es hat ihnen richtig gut getan, sich intensiv mit Gottes Wort zu beschäftigen. Sie haben es auch nicht nur auswendig gelernt, sondern wenn sie dann älter wurden, vielleicht ähnlich dem Alter vom heutigen Abitur, dann übten sich die jungen Männer auch darin, Diskussionen darüber zu führen. Mensch, was ist denn damit zu verstehen? Wie sind denn da die Zusammenhänge? Was bedeutet das denn, was wir da lesen? Und es war üblich, dass sie über Glaubens- und Auslegungsfragen vom Alten Testament diskutiert haben. Der Rabbi behauptete dann etwas, Und dann ging es im Unterricht hin und her. Dann wurde da abgewägt, okay, das spricht dafür, dass das so richtig zu verstehen ist und das spricht dagegen. Es wurde darüber ein richtiges Streitgespräch geführt. Das mochte man damals. Da hat man nicht gesagt, oh, eine Diskussion, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Sondern sie haben gelernt, in guter Weise Spannungen auszuhalten. Bei Meinungsverschiedenheiten kam es nicht gleich zu einer Gemeindespaltung und sie lebten auch nicht in einer Kultur, wo man nur die Meinung vom Mainstream irgendwie laut aussprechen durfte, ohne schief angeguckt zu werden, wenn man auch mal was anders gesehen hat, sondern das war akzeptiert, angesehen. Da hat man sich drauf eingelassen und das war ein hoher Wert, Dinge gut zu begründen, zu diskutieren und offen zu sein für neue Ideen. Und wenn dann jemand die Oberstufe geschafft hat, dann konnte er sich bewerben. Dann hieß es nicht, okay, ich gehe mal ein, zwei Jahre ins Ausland, gehe erstmal die Welt entdecken, sondern dann mussten sie sich entscheiden, was will ich tun? Will ich den Beruf meines Vaters erlernen oder will ich versuchen, mich beim Rabbi zu bewerben, meinem Traumberuf nachzugehen? Und im Bewerbungsgespräch, wenn man das dann wollte, dann hat der Rabbi einen getestet. Dann ging es darum, was wusste man denn, was kannte man alles auswendig, wie gut war man darin, Diskussionen zu führen und seinen Glauben zu begründen. Und das konnten viele ganz gut. Aber danach kam das Wichtigste. Denn ganz zum Schluss vom Bewerbungsprozess, da hat der Rabbi sich die Frage gestellt, hat denn dieser Bewerber, hat dieser junge Mann, der gerne in meine Fußstapfen treten möchte, hat der das Potenzial, genau so zu werden wie ich? Darum ging's im Rabbinertum. Die Rabbis wollten keinen Nachfolger, keine Schüler, der dann später irgendwas Ähnliches vertreten oder gelehrt hat wie er, sondern ein Rabbi wollte einen Schüler an seiner Seite, der später genauso werden kann wie er selbst. Mit dem Ziel, dass der Schüler sein Werk fortführt, wenn er tot ist, und dass er ihm sogar, das ist für uns heute komisch, dass er ihm in allem gleicht. Mit so extremen Zügen, dass der Rabbi wirklich von seinen Schülern imitiert wurde. Wie er ging, ob er Rechtshänder war, ob er Linkshänder war, wie er gesprochen hat. Das ganz Alltägliche sollten seine Schüler von ihm kopieren. Könnte man sagen, naja, sie hätten lieber kapieren statt kopieren sollen. Aber das war damals so das Ziel, das war das, was der Rabbi eigentlich erwartet hat. Und an diesem Anspruch sind die meisten gescheitert. Vielleicht einer von 1000 Schülern, Bewerbern hat es geschafft. 0,1% durften einem Rabbi nachfolgen, zumindest für eine gewisse Zeit, bis er sie dann vielleicht doch wieder entlassen hat, weil er gemerkt hat, nee, also das hat keinen Zweck mit dem. Was hat der Rabbi zu den anderen gesagt, die sich beworben haben? Zu denen hat er gesagt, hey, das ist super, du kennst dich gut im Gottes Wort aus. Du kannst wirklich gut diskutieren, aber leider sehe ich bei dir nicht das Potenzial, so zu werden wie ich. Und deshalb geh nach Hause, erlern den Beruf deines Vaters, heirate eine Frau und dann bekommt möglichst viele Kinder, denn vielleicht wird eins deiner Kinder ja das Zeug dazu haben, mein Nachfolger zu werden. Das war der jüdische Hintergrund von Nachfolge zur Zeit Jesu. Ganz schön faszinierend, das so zu sehen, das Rabbi sein und einem Rabbi nachzufolgen, das war der große Traumberuf. So wie es vielleicht in anderen Ländern das Ziel ist, Fußballer zu werden und dass man dafür möglichst viele Kinder bekommt. Dass einer von den Kids dann da talentiert auf dem Fußballplatz ist und dann später als etwas überbezahlter Verdienender für die ganze Familie sorgen kann. In Matthäus 4 haben wir es im Nebensatz so gehört, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Und wir meinen schnell, ach, die beiden waren Fischer, das waren ungebildete Leute. Aber wenn wir jetzt diesen ganzen Bildungsweg hinter uns haben und darauf zurückdenken, dann müssen wir merken, nee, das heißt es nicht, wenn wir das lesen. Sondern die beiden Fischer, die kannten sicherlich die ersten 5 Bücher Mose auswendig, vermutlich mehr und besser als wir alle zusammen. Und sehr wahrscheinlich kannten sie noch viele andere Teile aus dem Alten Testament. Und sie konnten auch gut diskutieren. Vielleicht standen sie oder einer von ihnen auch eines Tages vor einem Rabbi und hat gesagt, Mensch, Rabbi, ich möchte dir gern nachfolgen. Aber dann hat er gesagt, okay, Petrus, du kennst dich gut in der Bibel aus, du kannst gut diskutieren. Aber Petrus, bei dir sehe ich nicht das Potenzial, so zu werden wie ich. Und deswegen geh nach Hause, werd Fischer und ihr weißt, was er dann noch gesagt hat. Wenn wir lesen, sie waren Fischer, dann bedeutet es eben, sie hatten nicht das Zeug dazu, Nachfolger eines Rabbi zu sein. Irgendwo sind sie gescheitert, irgendwas hat nicht gepasst. Und damals war es so, dass ein Rabbi nicht auf einen Schüler zugeht und ihn fragt, ob er ihm nachfolgen will. Das gibt es nicht, sondern die Initiative ging immer vom Schüler aus. Es war kein Fachkräftemangel, dass man irgendwie einen Headhunter losgeschickt hat, sondern nein, die Schüler, die wollten das, die haben sich auf den Weg gemacht, die mussten die Initiative ergreifen. Und deshalb ist das, was Jesus getan hat, so unglaublich revolutionär. Dass er sich auf den Weg macht und diese Jünger, diese Fischer in seine Nachfolge beruft, weil er hier entgegen der Annahme von anderen Gelehrten seiner Zeit das Potenzial in ihnen gesehen hat, so zu werden wie er. Das ist, was Jesus aus diesem Nachfolgeprinzip der jüdischen Kultur aufgegriffen hat. Das ist, woran er anknüpft. Und das ist auch der Grund, weshalb wir die Reaktion von den beiden Brüdern Simon und Andreas so gut nachvollziehen können. Wenn wir lesen, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm, dann ist es so, als wenn Julian Nagelsmann bei einem anruft und sagt, hey, ich brauche dich noch für die EM, dass du mitspielst dieses Jahr, komm ins Trainingslager, dann sagst du auch, alles klar, das ist die Chance meines Lebens, da lasse ich alles stehen und liegen, da gehe ich hin, da mache ich mit. Es war die größte Ehre im Leben, die es gab, der Nachfolger eines Rabbi zu werden. Und die beiden Fischer machten sich auf den Weg. Und ja, Jesus war sicher ein etwas schräger Rabbi. Er hat sich viel von anderen Rabbis seiner Zeit unterschieden. Und doch war er in der Gesellschaft als Rabbi angesehen und Simon und Andreas folgten ihm gerne nach und lassen alles hinter sich. Und auch die anderen beiden Brüder, von denen wir lesen, auch sie machten sich auf den Weg und folgten Jesus nach. Und die anderen 8, bis Jesus dann seine 12 Jünger zusammen hatte, auch sie folgten ihm. Aber dieser Ruf in die Nachfolge, der galt nicht nur den ersten 12 Jüngern damals, sondern der Ruf Jesu, der gilt bis heute. Das Prinzip Nachfolge, das setzt sich auch nach Jesu Tod und Auferstehung fort. Und das sehen wir später in Matthäus 28, wo Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt und sagt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, macht sie zu meinen Nachfolgern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Bevor Jesus in den Himmel auffährt, sagt er, macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Ruft ihr sie in die Nachfolge hinein, so wie ich euch in die Nachfolge berufen habe. Und so gilt diese Einladung Jesu, komm und folge mir nach, auch uns. Jesus sieht in uns das Potenzial, so zu werden wie er. Und damit wollen wir uns in den nächsten Wochen näher beschäftigen, was es konkret bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und jetzt haben wir uns die Grundlage dazu etwas angesehen, was Jesus gesagt hat und aus welchem Kontext dieser Begriff Nachfolge kommt und was Jesus damit verbindet. Und einen Aspekt möchte ich heute noch dazu aufgreifen, denn man kann sich ja fragen, wozu braucht Jesus Nachfolge? Warum macht Jesus das eigentlich? Dass Nachfolge was Positives ist, dass es damals eine Ehre war, ist ja schön und gut, aber was ist denn das Ziel davon? In Matthäus 4 lesen wir dann direkt danach, nachdem Jesus die ersten Jünger zu sich gerufen hat. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. In Lukas 4, da lesen wir Ähnliches, da waren die Leute auf der Suche nach Jesus und sie wollen, dass Jesus bei ihnen bleibt, weil er ja Kranke heilen konnte. Und dann sagt Jesus da aber, ich muss auch den anderen Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und von da an verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Also was hier und auch an anderen Stellen über Nachfolge immer wieder deutlich wird, ist, dass Jesus das zentrale Anliegen hat, dass die Botschaft vom Reich Gottes verkündet wird. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema und alleine im Matthäus-Evangelium spricht Jesus 50 Mal vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das, wovon Jesus den Menschen erzählen will, wozu er die Menschen einladen will. Aber was meint Jesus jetzt damit und wie hängt denn jetzt das Reich Gottes mit dem Leben in der Nachfolge zusammen? Um das nachzuvollziehen, wollen wir mal die Aussage Jesu aus Markus 1 anschauen, wenn Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist, wie Jesus sein Kommen in diese Welt deutet, dass mit ihm das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und in Lukas 17 sagt er dann, seht das Reich Gottes, es ist schon mitten unter euch. Es ist schon da in Jesu Person. Und das soll verkündet werden. Aber was bedeutet das jetzt im Blick auf Nachfolge? Sein ganzes Leben lang hat Jesus nichts anderes gemacht, als uns zu zeigen, wie das Leben im Reich Gottes aussieht. Ja, Jesus ist gekommen, um an Karfreitag zu sterben und an Ostern aufzuerstehen von den Toten, damit wir versöhnt sind mit Gott. Aber Jesus hat auch oder nichts anderes gemacht, als uns zu zeigen, wie das Leben im Reich Gottes aussieht. Jesus hat mit seinem ganzen Leben bezeugt, wie diese Welt aussehen würde, wenn wir uns als Menschen nicht von Gott abgewandt hätten, wenn wir noch in Gemeinschaft mit ihm im Reich Gottes, man könnte auch sagen, wenn wir noch im Paradies leben würden, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte. Wir wissen doch so gut und ganz genau, wie das Leben in dieser Welt, in diesem Nichtreich Gottes aussieht. Was das alles nach sich gebracht hat mit der Vertreibung aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, das haben wir täglich vor Augen, wie das Reich Gottes aussieht mit all dem Krieg, dem Terror, mit all den Drohungen von Vergeltungsanschlägen, mit Naturkatastrophen, mit Betrug, Mobbing, Sorgen, Krankheit und all dem, von dem wir wünschen, es wäre nicht in dieser Welt vorhanden. Wie das Reich Gottes nicht aussieht, das kennen wir alles gut. Aber Jesus hat aufgezeigt, wie das Leben im Reich Gottes aussieht, wie es nach Gottes Vorstellungen eigentlich gedacht war. Und euch fällt sicherlich auf, dass im Kontext von der Verkündigung vom Reich Gottes bei Jesus ganz viel von Heilung die Rede ist. Dass Jesus seine Nachfolger ja sogar losgeschickt hat, um Kranke zu heilen. Das war ganz intensiv in seiner Zeit damals. Und das hat einen guten Grund gehabt, weil es nämlich im Reich Gottes diese Dinge nicht mehr geben wird. Krankheit macht uns Menschen konkret bewusst, sie erinnert uns daran, dass wir nicht im Paradies leben. Und was Jesus mit all seinen Heilungswundern zeigen will, ist, dass es im Reich Gottes diese Dinge nicht mehr geben wird. Es gab sie nicht im Paradies, es wird sie in der Ewigkeit nicht geben, wenn Gottes Reich in seiner ganzen Fülle besteht. Und es wurde deutlich, indem wie Jesus unterwegs war, dass er da einen Unterschied gemacht hat zu seiner Zeit und seiner Welt oder unserer Welt. Das heißt, die ganzen Krankenheilungen zur Zeit Jesu haben unterstrichen, dass mit ihm das Kommen vom Reich Gottes in dieser Welt angebrochen ist und dass wirklich jeder das sehen und verstehen konnte. Und ja, die Intensität der Heilung war zur Zeit Jesu besonders und einzigartig. Aber Jesu Leben hat uns nicht nur diesen Aspekt vom Reich Gottes gezeigt, dass er die Kranken gesund gemacht hat, nach dem, was wir uns so oft sehnen, sondern Jesus hat uns grundlegend gezeigt, was es bedeutet, nach Gottes Vorstellungen in dieser Welt bzw. im Reich Gottes unterwegs zu sein. Jesus hat vorgelebt, dass es bedeutet, so zu leben, wie es Gottes Reich entspricht, dass es nicht heißt, egoistisch, hochmütig, gierig, gewalttätig oder ungerecht zu sein. Was alles dazu beiträgt, dass unsere Welt so weit von Gottes Reich entfernt ist. Sondern Jesus hat uns mit seinem Leben vorgelebt, was es bedeutet, sanftmütig zu sein, gerecht, barmherzig, liebevoll, demütig. Und wir kommen von Ostern her, wir erinnern uns an Palmsonntag, an Jesu Einzug in Jerusalem, wo wir gesehen haben, er ist auf einem Esel in Jerusalem eingeritten und nicht auf einem hohen Schlachtross. Jesus hat den Sieg über das Böse errungen, nicht durch Gewalt oder militärische Stärke, sondern dadurch, dass er sich selbst für die Sünden der Welt hat umbringen lassen, dass er dafür gestorben ist. Jesus gibt sein Leben, um uns zu retten. Aus lauter Liebe gibt er sich hin für die, die gegen ihn rebelliert haben. Und die wir nicht Gottes Vorstellungen fürs Leben und seine Herrschaft anerkennen und befolgen wollen. Mit allem, was Jesus tut und vorlebt, zeigt er, wie eine Welt aussehen würde, wenn wir als Menschen nicht unseren eigenen Wegen folgen würden, wie wir es seit dem Sündenfall aber tun. Jesus zeigt, wie es wäre, wenn wir Gottes Wegen folgen und wie Reich Gottes eigentlich gedacht ist. Und deswegen ist das Reich Gottes auch eine Bezeichnung für die neue Welt Gottes in der Ewigkeit, wo dieser Zustand endlich vollkommen erreicht sein wird. Aber das Reich Gottes fängt nicht erst in der Ewigkeit an, sondern als Jesus auf der Erde war, da hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Mit seinem Kommen in diese Welt ist es angebrochen. Und Jesus beruft Nachfolger dazu, schon jetzt, schon im Hier und Heute als Bürger dieses neuen Reiches zu leben und auf dieses angebrochene Reich Gottes hinzuweisen. Gero, du hast es auf den Punkt gebracht mit dem Liebe-Leben. Liebe in diese Welt hineinbringen, die so lieblos unterwegs ist. Und es kommen noch so viele Punkte dazu, wo wir so leben sollen, wie wir als Ebenbilder Gottes schon immer leben sollten. Dazu lädt Jesus damals die Jünger ein und dazu lädt Jesus uns heute ein, wenn er sagt, komm und folge mir nach. Dann sagt er, komm und werde ein Teil dieses neuen Reiches Gottes. Werde ein Teil der Menschheit, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat und wie er uns wiederherstellen will. Werde das, was du schon immer sein solltest, indem du Jesus nachfolgst. Und Jesus sieht das Potenzial in dir, so zu werden wie er. Das ist ein unglaubliches Lob, eine Anerkennung, eine Ehre, ein Geschenk. Kein Anspruch, der uns irgendwie klein hält oder uns etwas auflegt, was nicht gut für uns ist, sondern es ist etwas Positives, Wunderbares. Und was alles damit zusammenhängt, oder auch wie es praktisch aussehen kann, als Nachfolger Jesu unterwegs zu sein, was Jesus mit uns vorhat, das wollen wir in den nächsten Wochen noch miteinander entdecken. Und ich freue mich, wenn wir uns dazu gemeinsam auf den Weg machen, weil ich denke, ja, es ist wirklich ein Traum, wenn Jesus sagt, hey, du bist berufen, mir nachzufolgen, weil ich etwas aus deinem Leben machen möchte. Nicht, dass du etwas für mich tun musst, nicht, weil ich eine Last auf dein Leben auflege und es schwierig und mühsam ist, mir nachzufolgen, sondern weil Jesus es gut mit uns meint und er uns liebt und in seine Nachfolge beruft als seine Kinder. Amen. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, was du aufgegriffen hast von diesem Konzept der Nachfolge aus dem Judentum, dass du uns einlädst, dir nachzufolgen. Dinge hinter uns zu lassen, um bei dir zu sein, um dir zu begegnen, mit dir unterwegs zu sein und zu staunen über das, was du mit uns im Leben vorhast. Und Jesus, du weißt, wie wir über Nachfolge denken, welche Reaktion wir da haben und ob wir es gut oder eher negativ bewerten. Und Jesus, ich möchte dich einladen, dass wir uns als Gemeinde miteinander auf den Weg machen, um auf dich zu schauen, um von dir zu lernen und um dir nachzufolgen, weil du es gut meinst. Herr Jesus Christus, du weißt, welche Gedanken wir aus der Predigt mitnehmen können, aus dem, was dein Wort uns gezeigt hat, die Berufung der ersten Jünger, wo wir stehen, welche Antwort wir dir geben, wenn du sagst, komm und folge mir nach, welche Fragen wir haben, wie wir im Herzen denken. Und Jesus, danke, dass du uns liebst, danke, dass du diese Einladung überhaupt aussprichst, dass nicht wir zu dir kommen müssen und dich darum betteln, dir nachfolgen zu dürfen, sondern dass du den Schritt auf uns zumachst und sagst, kommt, folgt mir nach, weil du uns liebst und du das Potenzial in uns siehst, so dir ähnlicher zu werden, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, was das für Folgen hat. Amen.